Vorab möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir Familie Wibbenhorst, die Kinder, dass die da sind, die sind jetzt auch zu Hause, die drei sind am Freitag nach Hause gekommen. Das andere Kind, was ihr ja letzte Woche schon mitbekommen habt, haben wir in dieser Woche beerdigen müssen, leider. Aber wir haben als Gemeinde gesagt, wir wollen das jetzt so ein bisschen auch für sie freundschaftlich unterstützen, und dafür gibt es eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man die Familie praktisch unterstützen möchte. Das kann man nach dem Gottesdienst am Infopoint tun, und auch wer sagt, ich möchte mich da finanziell an einem Geschenk beteiligen, da ist eine Kiste, da kann man dann Geld reintun und auch auf einer Karte mit unterschreiben. Also herzliche Einladung, auf diese Weise praktisch Familie Wibbenhorst auch zu unterstützen. Ja, ihr Lieben, der Jakobuswecker hat uns die letzten Wochen bewegt. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen wach geworden. Der Jakobus ist ja so ein Buch für die christliche Praxis, nicht so sehr in erster Linie ein Lehrbrief, wie zum Beispiel der Römerbrief, wo es um Dogmatik geht, schwere Theologie, die auch schön ist, aber hier geht es eher um Praxis. Er nimmt so die Spannung auf, in der Christen sich damals, hauptsächlich Judenchristen, aber eben auch wir heute uns häufig befinden. Also auf der einen Seite ist da die Ermutigung zum Glauben, die bei Jakobus immer wieder rauskommt. Und auf der anderen Seite tritt er auch auf als Ermahner. Jemand, der uns ermahnt, nicht in Sünde zu fallen. Und das ist, diese beiden Aspekte sind auch die Gefahr, in denen ein Christ leicht hineinkommen kann. Dass der Glaube nachlässt, dass man lasch wird, dass man müde wird und auch, dass man zulässt, dass Dinge im Leben eine Realität werden, die das Leben zerstören, die Beziehungen zerstören, Beziehungen zu Gott zerstören, Beziehungen zu anderen Menschen zerstören und Beziehungen zu mir selbst zerstören. Und Jakobus sieht diese Tendenzen offensichtlich in einer Kirche dort und sagt, ey Leute, ihr pennt ein. Und deswegen haben wir diese Predigtreihe Wecker genannt, Jakobuswecker, der eben Christen wach machen möchte, die aus diesem gesetzlichen Background kommen und sich vielleicht so ein bisschen darauf verlassen, dass sie jetzt ja gar nichts mehr tun müssen, dass es ja egal ist, wie sie leben, und dass man jetzt einfach nur an Jesus glaubt und das reicht. Jakobus sagt, nee, Glaube ohne Auswirkung, habe ich das jetzt mal genannt, das steht da nämlich nicht im Text, eigentlich steht dort Werke, aber das habe ich ja schon so oft gesagt, deswegen sage ich, Glaube ohne Auswirkung ist toter Glaube. Also wenn der Glaube an Jesus in deinem Leben nichts an Veränderung bewirkt, dann ist es ein toter Glaube. Und deswegen wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Heute wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen, das Ziel im Blick haben. Und ich habe mal dieses Bild von einer keimenden Blume, die sich durch diesen Asphalt hindurchkämpft, benutzt, weil da so etwas mir rüberkommt in diesem Bild, das ich ganz wegweisend finde für den Text, den wir uns gleich auch anschauen wollen. Da sind Widerstände, aber in der DNA dieser Pflanze steckt drin, ich strecke mich nach dem Licht aus, und wenn über mir Asphalt ist, dann gehe ich da durch. Das finde ich so etwas Trotziges, etwas Tapferes, etwas Standhaftes. Und das ist etwas, was heute auch so ein bisschen rüberkommen soll, hoffentlich. Gerade bei den Situationen, wenn eine Frage im Raum steht, zum Beispiel, warum soll ich eigentlich weitermachen? Da ist doch Asphalt über meinem Kopf. Da ist Widerstand. Da ist Druck. Ich bleib doch mal gleich hier unterm Asphalt stecken, lieber. Warum muss ich das hier alles aushalten? Und das sind wichtige Fragen, die auch der Jakobusbrief thematisiert. Diese Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Wenn ich dann anfangen muss zu warten. Wenn ich in einer Situation drin stecke, die einfach nur schwer ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag nicht gerne warten. Ich fange dann an, in meinem Handy rumzudaddeln. Ich fange an, permanent auf die Uhr zu gucken. Und ich habe das Gefühl, wenn ich anfangen muss zu warten, dann sind 5 Minuten so lang. Das ist unerträglich. Ich habe diese Woche einen iranischen Bruder begleitet bei einigen Behördengängen. Und wie lange wir warten mussten, das hat mich so aufgeregt. Das Interessante ist ja, wenn ich mit meiner Frau abends einen Abend verbringe, dann schaue ich nie auf die Uhr. Dann schaue ich auch nicht in mein Handy hinein, dann ist es schön. Dann gehen wir essen oder gehen ins Kino. Kino nicht mehr so lange, aber müssen wir wieder machen. Aber da gucke ich nicht ständig auf meine Uhr. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn man anfängt, muss zu warten, und wann kommt dieser Moment? Endlich möchte man innerlich permanent schreien. Und darauf kommt es halt so ein bisschen an. In diese Zeit, In diesen schwierigen Zeiten, da kommt es dann drauf an, werde ich am Ende das Ziel erreichen oder werde ich es nicht erreichen? Wenn diese Pflanze die Entscheidung getroffen hätte, der Druck ist mir zu groß, ich mag nicht mehr, ich gebe auf, dann wäre sie nicht hindurchgekommen. Und das soll einfach so ein bisschen rüberkommen heute in dieser Predigt, dass wir von Gott etwas in unsere DNA hineingelegt bekommen haben, dass eben dieses Standhafte drunter bleiben. Ich meine, bei Eltern ist es ja häufig so, warten kann ja manchmal auch nett sein, wenn man sich freut, so man spricht ja von der freudigen Erwartung oder in der Weihnachtszeit, wenn Kinder sich auf Geschenke freuen, das ist ja irgendwie auch süß, wenn sie sich denn auf Geschenke freuen, das wird ja jetzt bald wieder losgehen, die Marzipankugeln und so weiter kann man bei Aldi schon wieder kaufen, also der Weihnachten kündet sich schon an in den Geschäften, aber Jakobus hat ja diesen Aspekt von drunterbleiben auch schon ganz am Anfang, wenn ihr euch an die erste Predigt vielleicht erinnert, wo es darum ging, wo er sagt, meine Brüder und Schwestern, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung verfallt. Also da, wo es auch schwierige Situationen schon mal thematisiert worden sind. Und es geht also nicht darum, dass man, wenn man in schwierige Situationen kommt, in Zweifel geraten muss, als Christ, als Glaubender, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Überhaupt nicht. Jakobus sagt, es ist normal, dass schwere Situationen kommen, dass Anfechtungen kommen. Und dann mag auch die Frage im Raum stehen, warum tue ich mir das an? Gerade dann, wenn Druck da ist, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Herausforderungen da sind, vielleicht auch, wenn ich mich verletzt fühle und ich am liebsten reagieren möchte, aber mich zurückhalte. Ich halte das jetzt aus, diesen Schmerz halte ich jetzt aus. Aber diese Frage ist extrem wichtig. Warum tue ich das? Man braucht ein Ziel vor Augen, sagt Jakobus. Und man braucht eine Ziellinie, die man erreichen möchte. Und die Jakobus hier nochmal ganz stark uns vor Augen führt. Ich habe diese Woche einen 10-Kilometer-Lauf gemacht, den Ofenlauf. Da kann man so 10 Kilometer, musste man mitlaufen. Ich bin normalerweise relativ ausdauermäßig gut unterwegs, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich die erste Runde, waren so viele Leute um mich herum, habe ich mich ganz eingeengt gefühlt und habe versucht, ein bisschen schneller zu laufen. Ganz, ganz großer Fehler. Und ich habe in der zweiten Runde permanent überlegt, ich gebe auf, ich habe keinen Bock mehr. Aber dann habe ich gedacht, ich will dieses Ziel erreichen. Als ich dann wieder dran vorbeigelaufen bin, habe ich gedacht, da will ich gleich ankommen. Und es hat funktioniert. Ich habe zwar am nächsten Tag meine Beine weh und ich habe gemerkt, ich habe es total übertrieben. Aber ich hatte dieses Bild vor Augen. Da will ich ankommen und darum höre ich jetzt bei Kilometer 5 nicht auf. Und das ist etwas, was Jakobus uns auch vor Augen führen will. Wenn eine Situation noch nicht gut ist, wenn eine Situation noch schwer ist, in diesen Zeiten der Anspannung, in den Zeiten, wo man Hoffnung haben muss, und dann diese Frage, welche innere Haltung brauche ich als Christ? Und da will Jakobus uns bei helfen. Und wir schauen uns mal jetzt diesen Text an, Jakobus 5, Verse 7 bis 11. Liebe Brüder, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein und seid zuversichtlich. In einer anderen Übersetzung heißt es dort, stärkt eure Herzen. Merkt euch das schon mal. Stärkt eure Herzen. Denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sonst wird Gott euch richten. Denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbilder für Geduld im Leiden. Denn für uns sind jene gesegnet, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Geduld, das ist eines dieser dominierenden Worte in diesem Text. Makrothymia ist das griechische Wort, das heißt es Langzorn, also ein langer Weg zum Zorn, ist eine wortwörtliche Übersetzung gewissermaßen. Also, dass man wirklich ganz, ganz lange wartet, bis man innerlich hochgeht. So soll die innere Haltung sein. Etwas aushalten, etwas ertragen können. Wenn schwere Umstände dann da sind, nicht sofort an die Decke zu gehen. Wenn ich mich verletzt fühle, mich zurückhalten zu können. Wenn du nur auf die Situation schaust, wenn du nur auf die Umstände schaust, dann mag das total sinnlos erscheinen. Aber Jakobus weitet wieder mal unseren Blick. Er schaut über das Hier und Jetzt hinweg. Und er sagt, da kommt jemand uns entgegen. Jesus, der Herr, kommt wieder. Du lebst nicht nur im Hier und Jetzt, sondern aus der Ewigkeit gewissermaßen kommt dir der auferstandene Herr entgegen. Und das soll unsere Perspektive verändern. Und dass die Situation ist, die, dass nicht wir ständig Gott fragen, sondern Gott fängt an, uns zu fragen, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Wir haben ja manchmal so diese innere Haltung, habe ich bei mir selber oft wahrgenommen, habe ich bei anderen wahrgenommen. Gott, warum machst du das und das? Warum lässt du das und das zu? Gott, warum muss ich das aushalten? Wir sind also die Fragenden. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass Jesus wiederkommt, dann steckt in diesem Text gewissermaßen auch mit, er ist derjenige, der uns fragen wird, wie hast du denn hier gelebt? Wie hast denn du dein Leben eingesetzt? Das ist die Perspektive, die da mit uns schon entgegenkommt. Und am Ende des Textes dann auch, dass er nicht einfach in der Mitte des Textes wird Jesus als der Richter beschrieben und am Ende heißt es, er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Also diese Aspekte vom Wesen Gottes stecken auch mit drin. Das ist etwas, was in mir eine unglaubliche Spannung oder eine unglaubliche Vorfreude oder wie auch immer man das ausdrückt. Das heißt, ich sitze nicht gelangweilt auf meinem Stuhl und denke, ja, Jesus kommt, alles klar. Oder so, oh, ich muss Angst haben, der Richter, der mich danach ins Gefängnis, in die Tiefe, in der Hölle hineinwirft oder wie auch immer. Sondern er ist, ja, Jesus kommt wieder. Jesus ist der Richter, aber er ist auch der barmherzige und mitfühlende Gott, der meine Situation im Hier und Jetzt kennt. Den ich bitten darf, dass er mir jetzt Kraft und Weisheit und Durchhaltevermögen schenkt. Weil das Wesen von Geduld etwas ist, was auch der Heilige Geist schenkt, was Frucht des Heiligen Geistes. Paulus spricht davon im Galaterbrief. Im direkten Kontext von Jakobus ging es um die Reichen. Wir haben die letzte Woche darüber gesprochen. Gott spricht schwierige Verhältnisse an. Die reichen Menschen, die Armen ausgebeutet haben. Und Jakobus sagt hier, bleibt drunter, haltet es aus. Es ist kein Aufruf zur Revolution, kein Aufruf, jetzt mal die Reichen fertig zu machen, sondern drunter zu bleiben. Und dann kommt dieses Wort siehe, ein Wort, was auch dreimal in diesem Text vorkommt. Siehe, das wird gebraucht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wenn etwas gesehen werden soll, wenn etwas gehört werden soll, wenn etwas begriffen werden soll, all das sind Voraussetzungen dafür, dass wir Buße tun können, dass wir unser Denken erneuern können, dass wir eine neue Perspektive bekommen können. Siehe, wenn das in dem Bibeltext steht, wenn Jesus das sagt, dann ist Achtung angeboten. Und das ist auch hier der Fall. Check das, Mann. Jesus kommt wieder. Das ist eine starke Erklärung dafür, warum wir aus unserem Hier und Jetzt unseren Blick aufheben können zu Gott, der uns entgegenkommt. Weil Jesus wiederkommt. Nicht irgendwie ein Grund, so nach dem Motto, ist nicht so schlimm. Ja, deine Situation mag schwer sein. Ja, das mag sein, dass es total schwierig ist. Und dass das, wenn du nur auf das Hier und Jetzt dich begrenzt, total sinnlos erscheinen mag. Und Jakobus schreit uns in diese Situation hinein zu, siehe, Jesus kommt. Jesus kommt wieder. Wie es in Psalm 121 so wunderschön heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Riesige Berge mögen da vor einem stehen. Woher soll meine Hilfe kommen? Ist die Frage dann. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da schaut man gewissermaßen über die Berge hinweg auf denjenigen, der Himmel und Erde gemacht hat und sagt, okay, da mag ein riesiger Berg vor mir stehen, aber ich kenne derjenigen, der den Berg gemacht hat. Und das ist etwas, was uns Hoffnung machen soll. Jesus hat uns in unserem Leid und Jesus ist selber derjenige, der hindurchgegangen ist, durch alles Leid, durch alle Schmerzen, durch alle Krankheit, hat sie auf sich geladen, hat sie aber besiegt und ist aufgefahren zum Vater. Und Jakobus sagt euch, der wird wiederkommen. Der Sieger von Golgatha wird wiederkommen. Und er ist nicht derjenige, der dich richten will im Sinne von, dass er dich fertig machen will, sondern ist der mitfühlende, barmherzige Gott. Da merke ich, wenn ich zurückschaue in meine eigene Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich halte es nicht mehr aus. Oder wenn ich Menschen begleite, wo ich gefragt werde, Jan, warum lässt Gott das zu? Und ich nur mal sage, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann das nur mit dir aushalten. Diese Perspektive dann mir von Gott schenken zu lassen. Jesus kommt wieder. Jesus ist derjenige, der das alles durchgemacht hat. Der mit mir und mit meinem Bruder, meiner Schwester mitfühlen kann. Der nicht einfach sagt, du jetzt macht mir mal hier das richtige Verhalten, legt mal das richtige Verhalten an den Tag. Sondern der barmherzig ist. Und er sagt, ich heb euch wieder auf. Ich gehe mit euch da durch. Weil wir in einer Zeit leben, in der wir eben schon jetzt und noch nicht leben. Wo Gott noch nicht seine Herrlichkeit komplett aufgerichtet hat. Weil Gott so gnädig ist mit dieser Welt. Das ist der Grund dafür. Und der Jakobus sagt dann dieses wunderschöne Bild aus der Landwirtschaft. Schaut euch doch die Bauern an, die Landwirte, schaut euch das doch an. Im Kontext von Israel damals haben die zweimal im Jahr Regen erwartet. Der Frühregen und der Spätregen. Das war ein ganz bekanntes Bild im jüdischen Kontext. Und auch für die Christen, die sich im Alten Testament einigermaßen auskennen. Der Frühregen war im Oktober die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt pflügen konnte und sehen konnte. Damit die Körner überhaupt anfangen zu sprießen. Und dann der Spätregen, der im März, April, der dann diese Winterfrucht nochmal, da kam nochmal richtig Regen drauf, damit die sich dann entfalten können, damit Körner entstehen können und so weiter und so fort. Also dieses Bild benutzt Jakobus, um uns Gläubigen deutlich zu machen, der Bauer, der ist abhängig davon, von dem Regen. Regen ist ein Symbol für Gottes Eingreifen, für Gottes Segen. Genauso sind wir davon abhängig, dass Gott wirkt in unserer Zeit und dass er das auch tun wird. Dass so wie ein Landwirt ganz entspannt in dieser Gewissheit leben kann, es wird der Regen kommen. Dürfen wir Christen diese innere Entspannung haben, diese innere Gewissheit haben, Jesus wird wiederkommen. Das ist kein Gehirngespinst. Ja, es hat noch nicht geregnet, aber wir sind ja auch noch nicht im Mai oder im April oder im Mai. Was habe ich gesagt? April, Mai, ne? Ja, März, April. Wir sind noch im Februar. Sowas kann ich mir nur für die Predigt merken. Nächste Woche habe ich das schon wieder vergessen. Ja, also ihr versteht das. Der Landwirt, der wird nicht unentspannt im Januar und sagt, oh Mann, Mist, meine Korn ist noch nicht reif. Sondern er weiß, der März wird kommen. Tony Campolo, ein amerikanischer Prediger, hat eine wunderbare Predigt gehalten über den Karfreitag. Und er hat immer diesen einen Satz gesagt, it's Friday today, but Sunday is coming. Heute ist Karfreitag. Heute sitzen wir im Leid drin. Heute ist Christus gestorben. Wir haben keine Hoffnung mehr. Aber wir wissen, der Sonntag wird kommen, wo das Grab sich auftun wird. Und das ist eine Hoffnung, die zu uns Christen dazugehört. Die uns tapfer sein lässt in diesen schwierigen Situationen. Die uns Standhaftigkeit schenken will in diesen schwierigen Situationen. Die uns auch die Kraft geben will, nicht davor wegzulaufen, wenn ein Bruder oder eine Schwester in eine schwere Situation ist, sondern zu sagen, ich stelle mich im Namen Jesu an deine Seite und ich kann es vielleicht nicht erklären, ich kann es nicht auflösen, aber ich gehe da mit dir durch, ich bete für dich. Ich bete auch dafür, dass sich Situationen ändern, klar. Wir glauben auch an Wunder, haben wir erlebt, aber es ist nicht immer passiert. Und dann halten wir das zusammen durch und beten füreinander und tragen das gemeinsam durch. Dieses beharrliche Dranbleiben. Ich habe die Geschichte von einem Missionsehepaar gelesen, die mich sehr bewegt hat, aus Neuguinea. Die hatten 4 Kinder. Die 3 ältesten Kinder waren in Europa in der Schule und das jüngste war bei den Eltern. Und dieses Kind starb dann plötzlich, als es 1 Jahr alt war. Der Schmerz der Eltern war groß. Und schweren Herzens begann der Vater damit, einen kleinen Sarg zu bauen. Ein Einheimischer beobachtete ihn und sagte, du bist sehr traurig. Ja, das bin ich. Dann wirst du sicher uns jetzt verlassen und nach Hause zurückgehen. Nein, ich bleibe bei euch. Aber was ist mit deinen anderen Kindern? Die sind in der guten Hand meines Gottes. Der Einheimische schüttelte staunend den Kopf und meinte, ihr Christen seid doch merkwürdige Leute. Ihr könnt durch den Horizont sehen. Dieses Wort ließ den Missionar aufhorchen. Lange hatte er über ein geeignetes Wort in der Sprache der Einheimischen für das Wort Hoffnung nachgedacht. Bisher hatte er immer nur Warten übersetzt. Aber jetzt wurde ihm klar, Hoffnung bedeutet, durch den Horizont zu sehen. Diese Geschichte hat mich bewegt. Wenn wir als Christen in der FCG Menschen wären, die durch den Horizont hindurchschauen können. Wenn man uns von außen so wahrnimmt und sagt, okay, das sind Menschen, die können durch den Horizont hindurchschauen. Das hat mich tief bewegt. Am Horizont, wo man denkt, hier ist jetzt Ende Gelände. Und dann, wir wissen, da kommt einer uns entgegen. Und darum stehen wir wieder auf. Darum beten wir weiter. Darum hoffen wir weiter. Darum glauben wir weiter. Weil wir wissen, das ist nicht das Ende. Geduld bedeutet eben nicht, dass man ein Weichei ist, dass man verweichlicht und unentschlossen ist, sondern es bedeutet einen aktiven, tätigen Widerstand gegen die Trägheit. In diesem Kontext wird auch ein griechisches Wort benutzt, was häufig so dann benutzt wird, das heißt Hypomone. Das ist der Begriff, der am besten übersetzt wird mit drunterbleiben. Unter einer Situation drunter zu bleiben. Der wird häufig im Zusammenhang benutzt, wenn es um Geduld geht, wenn es um schwierige Situationen benutzt. Und auch in diesem Text. Das ist etwas von diesem Charakter der Tapferkeit, von der Standhaftigkeit. Und der Grund dafür ist bei Christen nicht, weil sie so tolle Charaktere immer haben, sondern der Grund dafür ist der, dass sie ihr Herz in der Ewigkeit angebunden haben. Und dass sie nicht nur auf sich selbst begrenzt sind und auf ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten schauen. Und ihr Lieben, ich glaube, Gott lässt es manchmal sogar bewusst zu, dass wir mit unseren Fähigkeiten an ein Ende kommen und sagen, hier weiß ich nicht mehr weiter. Und wo wir so von Herzen davon abhängig sind, dass wir uns in der Ewigkeit bei Jesus festmachen. Dass wir es lernen, auf ihn zu vertrauen. In Vers 8 heißt es dann, seid geduldig, stärkt eure Herzen. Seid zuversichtlich, haben wir gerade gelesen. Also so heißt es, war eine andere Übersetzung. Also das Herz festzumachen. Das Herz kann hin und her geworfen werden. Und das ist die Gefahr für die Christen. Das Herz kann, das wie im Jakobusbrief auch als ein labiles Etwas beschrieben. In Jakobus 1, 26, da geht es darum, dass man das Herz betrügen kann. In Jakobus 3, 14 im Herzen kann ein bitterer Eifer entstehen. Oder in Jakobus 5, Vers 5, man kann das Herz mästen. Das war von den Reichen ausgesagt worden, das Herz zu mästen. Also das, und Jakobus sagt hier, achtet auf euer Herz, festigt euer Herz. Das ist nicht etwas, was der Geist Gottes tut, sondern das ist etwas, was wir aktiv tun dürfen und tun sollen. Sprüche, dieser schöne Satz, mehr als alles, bewahre dein Herz. Da musste ich an diese Geschichte aus der griechischen Mythologie denken, von Odysseus, der mit seinen Mannen zurücksegelt und an dieser Insel vorbeisegelt, wo die Sirenen sind. Sirenen sind Vögel mit wunderschönen Frauengestalten und die so schön singen, dass die Seeleute dann auf diese Insel gehen und dort getötet werden. Oder die Gefahr zumindest besteht. Und er hat seinen Männern gesagt, macht euch Wachs in die Ohren, dass ihr diese Gesänge nicht hört, und sich selber an den Mast gebunden. Und so hat er diese Gefahr überlebt. Und dass wir so unser Herz festmachen, uns festbinden, weil wir wissen, um uns herum ist so viel Geschrei, da ist so viel Not, da ist so viel Elend, und das will uns fertig machen. Wir binden uns, wie Odysseus an die, Odysseus sag ich schon, doch, Odysseus, wie er sich an diesen Mast bindet, dass wir uns so an Christus binden und sagen, indem wir an Christus gebunden sind, indem wir uns an das Kreuz binden innerlich gewissermaßen, können wir diesen Geschrei von außen, können wir dahin durchgehen. Dass wir diese aktive Entscheidung treffen, uns festzumachen an Christus. Und dann geht es weiter und dann wird es sehr, sehr praktisch. Ärgert euch nicht übereinander, Brüder, sonst wird Gott euch richten. Wenn man in so einer schweren Situation ist, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, man schaut ja, wer hat denn Schuld? Das Problem ist ja, dass dann häufig ein Bruder, eine Schwester im Weg ist und die kann gerade mal herhalten. So stelle ich mir das vor, die Situation. Wie schnell können dann Familienangehörigen, Eltern oder auch Glaubensgeschwister zu einer Geduldsprobe werden? Da werden Menschen dann zu Nervensägen und da reißt einem dann der Geduldsfaden. gemeint ist da ein ganz praktisches, anklagendes Stöhnen und Klagen übereinander. Und die Frage ist doch, warum ist das so problematisch? Das Problem daran ist die Haltung, dass ich mich auf den Stuhl setze, auf den Richterstuhl, der nur Gott zusteht. Ich meine, alle Dinge beurteilen zu können, warum sich jemand so verhält. Ich meine, alle Dinge zu kennen und zu denken, oh, das ist ja ein Depp oder was weiß ich was. Alle, natürliches Verhalten immer, darf man auch in die Frage haben, aber dieses Richten, dieses Verurteilen, dieses Murren. Und wenn wir vorher über dieses gestärkte Herzen gesprochen haben in Vers 8 und wenn wir jetzt in Vers 9 landen, das ist etwas, was uns unser Herzen schwach machen kann. Wenn wir anfangen, andere Geschwister als Hindernisse auf dem Glaubensweg zu empfinden, das ist ein Kontrast dazu, sein Herz an Gott zu binden. Wenn man das tut, wird das Herz weich, hat der Heilige Geist nicht so viel Raum. Und hier an dieser Stelle vielleicht mal ganz praktisch die Frage, was ist mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann? Was ist mit deinen Kindern und mit deinen Geschwistern im Hauskreis? Oder was ist mit der Gemeindeleitung oder mit deinem Pastor? Ich will damit nicht sagen, dass man nicht mal was kritisieren darf oder hinterfragen darf. Das bitte nicht. Aber bitte setz dich nicht auf den Richterstuhl. Dort gehört nur Christus hin. Lasst uns eher, weil hier steht an dieser Stelle auch wieder ein Siehe, also Achtung, hier ist etwas wichtig. Ja? Siehe, der Richter kommt. Das heißt also, Jakobus sagt, derjenige, der wirklich ein vollkommenes Urteil fällen kann, der ist unterwegs. Also lassen wir ihn seinen Job machen. Und müssen wir seinen Job nicht übernehmen. Wir waren jetzt auf der Bundeskonferenz und da hat Dave Ferguson, ein amerikanischer Prediger, gesprochen. Und er hat einen Satz uns so ins kollektive Gedächtnis gemeißelt. Einen super ermutigenden Satz. I see in you. Ich sehe in dir. Und dann etwas Positives zu sagen. Und ich habe gedacht, lass uns das nochmal wieder neu vornehmen miteinander. Dass wir einander ermutigen und einander anfeuern, anstatt anzuklagen. Das wird die Atmosphäre verändern. Das heißt nicht, dass man nicht auch manchmal Dinge kritisch hinterfragen darf. Ich will es nochmal betonen. Ich will nicht sagen, man darf nichts mehr sagen oder sowas. Bitte, bitte versteht mich nicht falsch. Bin ich jetzt hier an dieser Stelle auch sicherlich der Falsche. Aber zu sagen, okay, grundsätzlich haben wir diese Haltung des Anfeuerns, des Ermutigens, anstatt anzuklagen. Das ist etwas, was uns auf den Wiederkommenden vorbereitet. Und dann geht es weiter. Nehmt euch ein Vorbild an den Propheten. Da ist diese Wolke von Zeugen. Jakobus richtet den Blick gewissermaßen in die Vergangenheit von Israel. Und sagt zu diesen Juden, hey, schaut euch die Leute an, die wirklich Gottes Wort verkündigt haben, die dafür gelitten haben. Das sollen eure Vorbilder sein. Im Jakobusbrief, im Hebräerbrief wird so wunderbar in Hebräer 11 und 12 davon berichtet, von dieser Wolke der Zeugen. Das kann man sich so vorstellen wie eine große Arena. So stelle ich mir das vor. Und diejenigen, die schon vollendet sind, diejenigen, die schon gestorben sind, setzen sich auf die Plätze in der Arena. Und wir als diejenigen, die im Hier und Jetzt noch leben, sind auf dem Spielfeld. Und die auf der Arena, die feuern uns an bei unserem Lauf. Und im Hebräerbrief heißt es so wunderschön, was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten. Und bei jedem Namen ploppt bei den Juden eine Geschichte auf. Das sind nicht nur die Helden, die alles richtig gemacht haben. Ein David hat ganz schön viel falsch gemacht. Aber da wieder der barmherzige und mitfühlende, gnädige Gott. Das heißt also, wenn du jetzt denkst, ich bin kein Glaubensheld, dann will dir dieser jüdische Kontext sagen, schau dir diese Helden doch an. Das sind zum Teil Anti-Helden. Aber Gott hat etwas in ihrem Leben vollbracht. Sie sind wieder aufgestanden. Sie haben Buße getan. Sie sind umgekehrt. Sie haben sich nicht entmutigen lassen. Und dann geht es weiter. Diese haben durch Glauben Königreiche bezogen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangen, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Auf der einen Seite diese Helden, die etwas richtig Tolles erlebt haben wo man sagen muss, in dieser Wolke der Zeugen, in dieser Arena der Menschen, die schon bei Gott sind, sind diese Leute, die das erlebt haben. Und dann geht es weiter. Andere aber, heißt es dann. Und jetzt geht es weiter, wo es nicht um Glanz und Gloria geht. Andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis und Misshandlung erlitten. Also auch diese sind Vorbilder im Glauben, die das durchgestanden haben, die sich davon nicht haben unterkriegen lassen und die nicht die großen Wunder erlebt haben, sondern die das Leben gelassen haben. Und dann heißt es, dass wir diese Menschen uns zu Vorbildern nehmen sollen, im Durchhalten, im Standhalten. Und das geht, da geht es aus meiner Sicht nicht darum, dass da Leute glorifiziert werden, dass sie quasi Idole sind oder gar irgendwie übermenschlich sind, sondern es soll uns ermutigen, wenn die das können. Stell dir das mal vor, du kommst in so eine Arena rein und schaust dich innerlich im Geist um. Da sitzen die ganzen Helden im Alten Testament, da sitzen die ganzen Helden der Kirchengeschichte und schauen auf dich. Und du schaust hoch und singst du, wenn ihr das geschafft habt, dann schaffe ich das auch. Ich glaube, das ist etwas, was uns Jakobus hier deutlich machen will. Wenn die Leute durchgehalten haben, wenn die Glauben gehalten haben, wenn die ihren Kopf sogar hingehalten haben, gestorben sind. Ich wollte nicht das Beispiel von Christoph Probst wiederholen, wobei es auch super gut ist, hört ihr das nochmal an. Wenn das durch den Glauben möglich ist, durch den Heiligen Geist, der in uns möglich ist, dann können wir das auch schaffen. Auch dann können wir das Aushalten drunter bleiben und Geduld haben. In meinem Bild, ich schaue immer in die Kirchengeschichte hinein und habe da einen Johannes Hus vor Augen, der in Konstanz verbrannt worden ist. Oder einen Balthasar Hubmaier, der 1528 in Wien als Märtyrer gestorben ist. Das sind für mich Helden in der Kirchengeschichte. Oder in der jüngeren Vergangenheit ein Dietrich Bonhoeffer, eine Sophie Scholl und ihr Bruder Hans, ein Maximilian Kolbe und so weiter und so fort. Wir könnten jetzt eine Geschichtsstunde machen. Und könnten uns anschauen, was diese Männer und Frauen, wie die standgehalten haben in schwierigsten Situationen. Ich vermute, dass nur die Geschwister, die aus dem fernen Osten kommen, die hier nach Deutschland geflohen sind, ansatzweise das nachvollziehen können. Wir können das, glaube ich, so gar nicht nachvollziehen. Ich habe in zwei Anhörungen beim Bundesamt für Migration, war ich mit dabei und habe mir da diese Fluchtgeschichte mit angehört. Das ist schon etwas, wo ich sage, wow, was die durchgemacht haben. Im Glauben. Dafür ziehe ich echt den Hut. Aber das soll uns ermutigen, wenn die das gemacht haben, das sind lebende Beispiele, unsere Geschwister aus dem Iran, aus Syrien und so weiter, dann können wir das auch. Dann können wir auch standhalten. Indem wir innerlich auf den, nicht weil wir sagen, die sind irgendwie, haben irgendwie charakterlich, sind die so toll aus sich, was, auf jeden Fall sind das tolle Charaktere, aber sie haben den gleichen Gott, sie haben den gleichen Christus, der wiederkommt, sie haben den gleichen Heiligen Geist. Und das kann uns Mut geben, das kann uns Kraft geben, auch Stand zu halten in solchen Situationen. Dann der Blick auf Hiob, der das Sinnbild für denjenigen ist, der gerecht viel Leid ertragen musste in der ganzen jüdischen Kultur. Und auch wir, jemand, der überhaupt keine Ahnung von der Bibel hat, kennt doch die Hiobsbotschaft. Das ist in unserer Kultur so tief verankert, dass eine Hiobsbotschaft etwas ist, was nicht gut ist. Die wünscht man sich nicht, eine Hiobsbotschaft. Das sind Menschen, die in sich alle etwas verkörpert haben von Mut und Tapferkeit, die eine Widerstandskraft gegen zerstörerische böse Mächte entwickelt haben und nicht gewichen sind. Sie haben eine Form der Freiheit bewiesen, die uns ehrfürchtig sein lässt. Und wie ich da schon gesagt habe, zum Schluss kommt diese Aussage über das Wesen Gottes. Da heißt es dann, ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, dass der Herr alles zu einem guten Ende führt, denn er ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Und da klingen bei jedem Juden in der damaligen Zeit, der sich in der Tora auskannte, die Situation, wie Gott Mose begegnet ist und wie Gott sich selbst vorgestellt hat. In 2. Mose 34, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Ich bin der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind groß. So stellt sich also der dreieinige Gott vor. Das ist etwas, was mir Hoffnung macht, was mir Kraft gibt, zu sagen, okay, wenn der Gott mir entgegenkommt, dann schaffe ich es auch. Und damit möchte ich dich ermutigen, dass du auch dich von diesem Wesen Gottes berühren lässt und dass dich das ermutigt, ihm alles hinzulegen, was dich bewegt und von ihm auch zu erwarten, dass er dir die Kraft gibt, die Geduld gibt, das durchzuhalten. Ihr Lieben, zum Schluss will ich nochmal so zusammenfassen. Ich glaube, dass Jakobus uns hier seelsorgerlich begegnen will in diesem Text. Er ist jemand, der uns diesen mitleidenden Gott vor Augen führt, der mitleidet, aber nicht zugrunde geht. Und vielleicht haben wir auch so eine konkrete Situation in unserem eigenen Leben, wo wir Widerstand erleben, wo wir Bedrückung erleben und wo wir vor dieser Gefahr stecken, zu resignieren. Man will nur auf diese Umstände schauen, nur auf das Hier und Jetzt, nur bis zum Horizont schauen. Und dann erscheint doch alles so sinnlos. Und Jakobus will uns, glaube ich, zurufen, es hat einen Sinn. Habt doch dieses Ziel im Blick. Jesus wird wiederkommen. Er ist die große Hoffnung, das ist die große Hoffnung der Welt, dass wir durch diesen Horizont gemeinsam hindurchschauen. Und Geduld ist wie ein Muskel, der trainiert wird. Wo hast du vielleicht aufgehört zu trainieren? Wo hast du resigniert? Wo hat dich die Ermutigung unter Wasser gedrückt? Und ich glaube, Jakobus will uns ermutigen, sagen, hey, pack's wieder an. Mach dich innerlich wieder fest, auch wenn deine Situation sich nicht sofort ändert. Mach dich innerlich wieder fest an Gott. Schau dahin. Und zu wissen, dass alles, wie wir uns hier und jetzt verhalten, in den Augen Gottes einen Sinn macht. Und dass er uns Durchhaltekraft geben will, da durchzugehen. Indem wir auf ihn schauen, der Tod und Kreuz überwunden hat und auferstanden ist und der Krankheit besiegt hat und der uns den Weg zum Vater möglich gemacht hat. Ihr Lieben, lasst uns zusammen aufstehen. Ich will noch beten.